Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts.
Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht, dann kann ich sie eigentlich auch.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt, zumal wir heute über ein Thema sprechen, das mir ganz besonders am Herzen liegt und das leider nicht oft genug thematisiert wird. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mich noch bedanken, und zwar bei allen, die Große Töchter unterstützen. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann könnt ihr das tun unter großetöchter.podbean.com, Große Töchter mit 2 S und UE. Da findet ihr rechts oben so einen grünen Button, über den ihr Große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag ab einem Dollar unterstützen könnt. Ich möchte mich auch bedanken für all die lieben Nachrichten, die ich in den letzten Wochen gekriegt habe und die mich wirklich sehr berührt haben, sehr gefreut haben und die mir sehr viel Mut geben, den Podcast weiterzumachen. Danke dafür. Und dann noch eine kleine Anmerkung. Alle Studien und Statistiken, die wir in dieser Folge ansprechen, findet ihr in der Podcast-Beschreibung und ihr findet sie auch im Newsletter. Den könnt ihr abonnieren über den Link, den ihr ebenso in der Podcast-Beschreibung findet oder auch auf Facebook, also auf der Facebook-Seite von Große Töchter, da habe ich den Link auch gepostet. Der Newsletter kommt heute ein paar Stunden nach dem Podcast raus und in ihm findet ihr nicht nur Hintergrundinformationen zum Thema, das wir heute besprechen, sondern auch Hinweise auf Veranstaltungen und, was mich ganz besonders freut, auch jedes Mal 3 Podcast-Empfehlungen. Einen Podcast, den ich euch ganz besonders ans Herz legen möchte, ist ein neuer Podcast aus Österreich von Therese Ziegler und Wolfgang Zechner. Der heißt Jet Set und den könnt ihr hören auf Soundcloud und iTunes und über iTunes auch auf diversen Android-Apps. Mehr Infos dazu gibt es dann auch im Newsletter. In dieser heutigen Folge widmen wir, das sind Renate Baumgartner und ich, uns dem Thema Bisexualität, Bifeindlichkeit und den spezifischen Diskriminierungen, denen bisexuelle Menschen ausgesetzt sind. Vor allem jenen, denen bisexuelle Frauen ausgesetzt sind, also diese spezifische Intersektion von Misogynie und Bifeindlichkeit. Obwohl bisexuelle Menschen ca. 75% der LGBTIQ-Bevölkerung ausmachen, je nach Statistik ein bisschen mehr oder weniger, sind sie eine oft unsichtbare oder unsichtbar gemachte Gruppe. Und auch die Diskriminierungen, von denen sie betroffen sind, die werden sehr selten thematisiert und zwar auch nicht in queeren Kontexten. Und das ist eins der Themen, mit denen sich Renate Baumgartner auseinandersetzt. Sie ist eine Forscherin an der Universität Tübingen. Dort forscht sie eben zu Bisexualität, Bifeindlichkeit und insbesondere zu bisexuellen Menschen und Bisexualität im Kontext von romantischen Beziehungskonstellationen. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Renate, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Hallo Beatrice.
Freut mich sehr. Magst du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und in welchem Bereich du forschst, was dein Thema ist?
Danke für die Einladung. Ich bin Renate Baumgartner. Ich bin zurzeit an der Universität Tübingen, Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung, und ich forsche zu Bisexualität beziehungsweise zu bisexuellen Personen und vor allem jetzt in Beziehungen, also romantischen Beziehungen und Care-Arbeit und Freundschaften, Netzwerke und so weiter.
Mhm. Wie bist du? Sehr cool. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was hast du davor studiert? Also du kommst ja auch aus Wien.
Ja, ich komme auch aus Wien, genau. Ich habe auch in Wien studiert. Ich habe einen etwas ungewöhnlichen Werdegang für mein Forschungsthema. Und zwar habe ich ursprünglich Pharmazie studiert und auch promoviert sogar in Pharmazie und war dann in der Pharmaindustrie und habe aber in meiner Freizeit mich sehr viel mit Queerfeminismus beschäftigt und Gender- und Queer-Studies. Und irgendwann einmal hat mir das dann gereicht und ich wollte was machen, was für mich Sinn macht. Ja. Da habe ich sehr lange überlegt und habe dann eben gesehen oder mir ist aufgefallen bei meiner Auseinandersetzung mit Bi-Aktivismus, dass es einfach zu Bisexualität sehr wenig Forschung gibt, also vor allem sehr wenig zeitgenössische Forschung, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und ja, das hat mich dann so geärgert, dass ich mir gedacht habe, so, wenn es das nicht gibt, dann muss ich es halt selber machen, die Forschung.
Ja, super. Ja. Es ist ja auch schwierig für dich, zu dem Thema irgendwie zu kommen, forschungsmäßig, weil ich habe ja auch, also ich wollte eigentlich Sexologie studieren und das gibt es ja auch gar nicht in
Wien. Genau.
Ich habe dann halt Anglistik gemacht und Gender Studies und bin so dann auch ein bisschen zu dem Thema gekommen. Aber ja, also wenn man das von Anfang an machen will, das geht, glaube ich, irgendwie fast gar nicht. Also dann muss man sich irgendwie so die eigene Nische freiarbeiten ein bisschen.
Genau, also da hätte ich halt irgendwie entweder also Soziologie oder Psychologie zum Beispiel studieren können und dann halt vielleicht noch Gender Studies, wobei Gender Studies, der Master in Wien ist ja auch sehr eben eigentlich auf Gender und Diversität fokussiert und relativ wenig jetzt auf Sexualität.
Genau, ja, so. Ja.
Ja.
Was ist denn deine Definition von Bisexualität?
Also ich finde die Definition von Robin Ox sehr schön. Mhm. Robin Ox ist eine Bi-Aktivistin aus den USA, aus Boston. Und sie hat eine sehr, sehr weite Definition und das ist auch der Grund, warum mir die so gut gefällt. Mhm. Und sie meint, bisexuell könnte sich jede Person bezeichnen, die in sich das Potenzial sieht, mehr als ein Gender-Geschlecht zu begehren. Und das muss aber auch nicht zur selben Zeit sein, das muss nicht im selben Ausmaß sein und es muss sich auch nicht gleich anfühlen. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Genau, vor allem deshalb, weil gerade bei Bisexualität sehr viel dann zu die Fragen kommen, aha, du definierst dich als bisexuell, heißt es, du bist immer gleichzeitig mit, üblicherweise sagen die Personen dann Männer und Frauen zusammen und ja, wer ist das schon, ne? Also es ist praktisch sehr schwer, Bisexualität zu performen, so dass es von außen gesehen wird und ich finde deshalb diese Definition so schön, weil sie das so ein bisschen, ja, so ein bisschen Luft reinbringt sozusagen und das sehr, sehr offen lässt. Und dass man auch praktisch noch nicht Beziehungserfahrung oder sexuelle Erfahrung haben muss mit unterschiedlichen Geschlechtern, damit man sich so bezeichnen kann. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Genau, weil es wird ja bei anderen Identitäten jetzt auch nicht so, bei Heterosexualität wird ja jetzt auch nicht irgendwie nachgefragt, aha, bist du dir auch wirklich sicher, dass du heterosexuell bist? Ja, hattest du denn schon mal was mit einem anderen Gender so?
Ja, genau, das ist auch was ich so in meinem Aufwachsen irgendwie gespürt habe und was irgendwie sehr viel Verwirrung irgendwie hervorgebracht hat, war so diese Frage, also diese Nachfrage von anderen in Bezug auf die eigenen sexuellen Erfahrungen. Also man verlangt sozusagen immer von bisexuellen Menschen den Nachweis, dass sie so 50% zu 50% Erfahrungen mit Männern und Frauen gemacht haben.
Genau.
Und das ist eine Anforderung, die man an alle anderen eigentlich so nicht stellt.
Ja, also zumindest also an die Norm stellt man die sowieso nicht und dann homosexuelle Personen auch weniger, also wobei, aber auch.
Manchmal aber weniger, glaube ich, ja.
Dass gerade also lesbische Frauen sich das anhören müssen, ah ja, also wenn sie jünger sind oder genau angenommen wird, dass es nur eine Phase ist zum Beispiel.
Und das heißt, du gehst in deiner Definition dann auch so von seiner Selbstdefinition aus, also wenn eine Person sagt, sie ist bisexuell und sie empfindet so, dann ist das zu akzeptieren, das ist auch so deine Position.
Absolut, also in meiner Forschung, ja klar, und auch in meinem Privatleben, also eine Person, ich finde, also die Selbstdefinition, Das ist ganz klar. Also das muss immer akzeptiert werden. Weil ich meine, ich finde es ja auch zum Beispiel in meiner Forschung, würde ich ja auch schreiben, wie sich eine Person definiert. Und das fand ich eben auch sehr spannend, dass eben, oder das weiß man ja auch, dass Personen oft ganz unterschiedliche Fantasien, Vorstellungen oder Praxen oder auch Beziehungserfahrungen haben und dann ein Label verwenden. Also ich hatte zum Beispiel in meiner eigenen Forschung Personen, die gesagt haben, dann ja, also die eine Person zum Beispiel meinte, ja, die wichtigste Beziehung, für sie wichtigste Beziehung war mit einer Frau, also das war, meinte sie, das war halt ihre große Liebe, das ist dann leider zu Ende gegangen, und sie würde sich aber trotzdem als heterosexuell definieren, und das wird dann natürlich zum Beispiel in meiner Forschung genauso erwähnt, also da das ist immer zu akzeptieren, also auch wenn man vielleicht von außen irgendwie was anders annehmen würde. Und es ist ja gerade beim Label Bi oder bisexuell sehr stark so, dass man, also dass es ja einfach sehr viel mehr Menschen gibt, die was auch immer, sexuelle, erotische, romantische Erfahrungen mit mehreren Geschlechtern haben, aber sehr, sehr wenige bezeichnen sich selber als bisexuell oder pansexuell. Das wird nicht sehr gerne verwendet für eine Selbstbezeichnung.
Du hast gerade das Wort pansexuell verwendet. Magst du das mal kurz erklären für die, die zuhören, weil vielleicht kennt das nicht jeder.
Ja, also ich verwende, ich sage jetzt mal ganz allgemein, bisexuell als Überbegriff für sexuelle, also Labels für sexuelle Identitäten, die mehr als ein Gendergeschlecht begehren. Und darunter sind für mich jetzt dann halt eben sehr viele unterschiedliche Labels, und pansexuell würde da auch drunter fallen. Und pansexuell heißt einfach, hat nochmal viel stärker dieses Begehren unabhängig von Geschlecht oder unabhängig von Gender. Also es gibt verschiedene, also Definitionen von bi- und pansexuell, die sehr, sehr ähnlich sind. Und ich glaube, dass einfach Personen, die das Label pansexuell nochmal verwenden, denen nochmal wichtiger ist zu sagen, dass es auf keinen Fall nur zwei Gender-Geschlechter sind, sondern einfach mehrere sozusagen. Und was es auch noch zusätzlich haben kann, ist eben dieser Aspekt von, und das Geschlecht, das Gender meines Gegenübers ist mir auch egal. Also es ist für mein Begehren nicht relevant. So. Genau, also dass man sagt, okay, also sowas wie, kann auch so ein Aspekt von, ich bin da eigentlich genderblind, sozusagen, ich sehe das auch bei meinem Gegenüber nicht, ich begehre die Person und dann ist mir das Gendergeschlecht auch egal.
Und wenn wir bisexuell jetzt so als einen Überbegriff hernehmen, wie viele Menschen in der Gesamtbevölkerung definieren sich selbst als bisexuell und wie viele im LGBT-Spektrum?
Also das ist eine gute Frage, weil da gibt es jetzt zum Beispiel zu Österreich auch gar keine wirklich spezifische Antwort. Also es gibt keine Statistik in Österreich, die sowas untersucht hätte. Also glaube nicht mal in Deutschland, aber es gibt Daten aus den USA, und da sieht man, das ist eigentlich, also das wird immer mal wieder erhoben, und da definieren sich ungefähr 3-5% der Bevölkerung als bisexuell. Mhm. Es sind eigentlich immer mehr Frauen als Männer. Also es gibt so eine Publikation von 2016, da haben sich 5,5% der Frauen als bisexuell definiert und 2% der Männer. Mhm. Also es ist auch nochmal diese Gender-Diskrepanz auch nochmal spannend. Und im Vergleich dazu haben sich 1,3% der Frauen als lesbisch bezeichnet und 1,9% der Männer als schwul. Mhm. Also es ist im Endeffekt innerhalb des LGBTIQ-Umbrella machen Bisexuelle üblicherweise so 2/3 aus. Mhm. Also wir sind eigentlich eine sehr große Gruppe innerhalb dieses Akronyms.
Mhm. So. Und vor allem Frauen.
Und dafür ist es eigentlich erstaunlich. Ja, und vor allem Frauen, genau. Und dafür ist es eigentlich erstaunlich, dass so wenig über Bisexuelle gesprochen wird, finde ich immer.
Da gibt es ja auch so diesen Begriff Bi-Invisibility, der ganz oft verwendet wird, der eben bezeichnen soll, dass Bisexuelle, obwohl sie so eine große Gruppe sind, irgendwie total unsichtbar sind. Wie erklärst du dir das, diese Unsichtbarkeit?
Also diese Invisibility sozusagen, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Und zwar eben einmal ist es das, was ich schon vorher erwähnt habe, es ist sehr schwer, Bisexualität zu performen in einer Welt, die monosexuell denkt. Also Monosexuell wäre praktisch, man ist entweder, also so wie wir sehr oft in binären Kategorien denken, denken wir bei Sexualität, dass man entweder heterosexuell oder homosexuell ist. So. Dazwischen darf es dann auch keinen, also da darf es auch nichts dazwischen geben, was das beide irgendwie vermischt oder irgendwie näher aneinander bringt, weil sonst funktioniert diese Binarität nicht mehr. Und das heißt aber auch, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel im Außen praktisch Leute sehen, meistens sind das ja Paare, also sehr oft treten ja Personen, die in romantischen Beziehungen sind, in Paarkonstellationen auf. Und dann sind das, dann erkennen wir natürlich üblicherweise oder glauben zu erkennen das Gender der Personen und wir teilen die dann eben üblicherweise in eine oder zwei Kategorien ein. Mhm. Also sagen, wenn wir jetzt zwei Personen sehen, die wir als weiblich identifizieren würden, würden wir sagen, ja, die sind wahrscheinlich denken, die sind wahrscheinlich lesbisch und wenn es unterschiedliche Geschlechter sind, dann würden wir wahrscheinlich annehmen, dass sie heterosexuell sind, so. Das heißt, da ist es schon mal schwierig, das überhaupt zu performen, sozusagen, dass man so erkannt wird. Was dann noch dazu kommt, ist, dass es auch sehr oft einfach, also dezidiert unsichtbar gemacht wird. Und da spricht man eben dann vom Bisexual Erasure, also praktisch dem unsichtbar machen. Wo zum Beispiel, wenn jetzt medial eine Person sagt, ja, ich bezeichne mich als bisexuell, dann sehr oft einfach geschrieben wird, bei Kirsten Stewart zum Beispiel, ja, dass sie lesbisch ist, zum Beispiel. Obwohl sie selber dezidiert sagt, ich glaube, sie hat sexual fluid oder sowas gesagt, ja. Dann wird aber nicht das Label verwendet, was sie verwendet, sondern wird einfach irgendwie ein anderes Label draufgegeben. Das passiert auch sehr oft. Das heißt, es ist also sowohl dieses, es ist schwer zu sehen, zu erkennen, als auch es wird einfach ganz klar unsichtbar gemacht. Oder auch Personen werden nicht als solche benannt oder nicht genau. Es, ja.
Ich finde gerade so Beispiele von so Promis dann immer sehr interessant, weil man da dann auch sehr gut ablesen kann, wie mit dem Thema Bisexualität umgegangen wird. Und ein ganz interessantes Beispiel war da Anna Paquin bei Larry King. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast.
Ja, das war super, genau.
Genau, da hat sie...
Fragt, ja, erzähl es halt ruhig.
Du kannst es auch gerne erzählen.
Oh ja, irgendwie, sie hat ja geheiratet, ne? Sie hat ja einfach einen Partner geheiratet und dann musste sie sich praktisch rechtfertigen, dass sie halt immer noch bisexuell ist, obwohl sie verheiratet ist. Genau, eben so.
Genau, er hat dann zu ihr gesagt, you were bisexual, also du warst bisexuell. Und sie hat dann, das finde ich sehr eloquent erklärt und gesagt, naja, ich glaube nicht, dass das ein Wahr ist, nur weil ich es, also das mit einem Mann zusammen sein, ist ja irgendwie auch impliziert in diesem Label. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt bisexuell war, sondern ich bin es immer noch, ich bin halt jetzt mit einem Mann zusammen. Und es hat ihm offenbar Schwierigkeiten bereitet, das zu verstehen.
Ja, ja, eben, genau. Das ist genau dieses, damit man praktisch, also sich qualifiziert für das Label, müsste man praktisch gleichzeitig mit mindestens zwei Gendern zusammen sein, so, damit das verständlich ist und mit denen auch die ganze Zeit herumgehen, weil sonst würde man es ja wieder nicht erkennen. Also, das ist, genau.
Bevor wir jetzt aufs Thema Monogamie zu sprechen kommen, obwohl das irgendwie in der Frage jetzt schon ein bisschen dabei war, in dem Gespräch mit Anna Paquin, ich würde gern noch auf einen anderen Begriff zu sprechen kommen, nämlich auf den Begriff Biphobie oder Binegativität. Also ich verwende lieber letzteren. Hast du dich damit auch auseinandergesetzt und was ist das genau?
Also Binegativität ist eigentlich so wie es zum Beispiel, also Homophobie oder Homonegativität und Transphobie, Transnegativität gibt, gibt es praktisch den gleichen Begriff auch, wenn es um negatives Verhalten oder negative Zuschreibungen gegenüber Bisexualität oder bisexuellen Personen geht. Und ich finde eben auch, dass der Begriff Binegativität passender ist, weil es ja eben eigentlich nicht seltene Angst ist vor den Personen, sondern eher eben ein negatives Verständnis oder ein negatives Verhalten. Und das kann eben ganz verschiedene Aspekte sozusagen haben. Ja? Also das ist auch verbunden mit repressiven Praktiken. Es kann also Diskriminierung und Marginalisierung von bisexuellen Personen gehen. Es kann auch um Gewalt gehen, eben auch diese Bisexual Erasure, also dieses Unsichtbarmachen ist ja auch eine Form von Binegativität. Genau, und also im sage ich jetzt mal, im schlimmsten Fall führt Binegativität dazu, zum Beispiel in einem Asylprozess bin ich als bisexuelle Person, also ist Bisexualität nicht ein Grund genug, dass ich praktisch mein Asylantrag genehmigt wird. Also das ist, da muss ich praktisch eigentlich sagen, dass ich homosexuell bin, weil praktisch da, also da sonst die BeamtInnen sagen würden, na ja, aber sie könnten ja theoretisch wählen, mit dem anderen Geschlecht zusammen, also praktisch einfach heterosexuell zu leben. So, das wäre praktisch jetzt der krasseste Fall von, wo Binegativität ernsthaft, also lebensgefährlich sozusagen ist. Sonst, also sehr verbreitete Formen sind natürlich Stereotype, also die eben auch natürlich drunter fallen. Und die bekanntesten Stereotype, sagen wir jetzt mal so, gegenüber bisexuellen Personen sind eben, und da geht es eben genau um diese Performance sozusagen, dass ihnen Promiskuität vorgeworfen wird oder Untreue. Und das kommt eben daraus, dass man, dass Bisexualität in der monosexuellen Welt einfach als Kombination gedacht wird. Also als ob es eine Kombination von homosexuell und heterosexuell wäre. Und das heißt aber, ich muss praktisch immer, damit ich glücklich bin, mit beiden Gendergeschlechtern zusammen sein. Und deshalb, wenn ich nur mit einer Person zusammen bin, fehlt mir was. Und deshalb wird mir unterstellt, dass ich sicher untreu sein werde. Also daher kommt praktisch diese Denkweise. Was natürlich ein Blödsinn ist. Also wir wissen, dass Nicht-Monogamie, was sehr verbreitet ist, also auch nicht-konsensuelle Nicht-Monogamie sehr verbreitet, und das hat jetzt nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun.
Mit nicht-konsensueller Monogamie, mit nicht-konsensueller Nicht-Monogamie meinst du das, was man so als Fremdgehen bezeichnet?
Genau. Ja, Fremdgehen, Betrügen und so, genau. Ein anderer weiter wichtiger Punkt ist eben das Negieren, dass es Bisexualität überhaupt gibt. Also das ist eigentlich, das finde ich eigentlich das Krasseste, und das ist auch teilweise das, sagen wir mal jetzt mal, Anstrengendste, dass man das ständig erklären muss, was man mit bisexuell meint und warum man bisexuell ist und warum man das überhaupt verwendet als Label. Weil es eben das darf praktisch als Identität einfach nicht sein zwischen diesen zwei anderen Identitäten sozusagen. Und genau, und da kommt dann sowas wie, ah ja, das ist sicher nur eine Phase und du wirst schon noch dich entscheiden, und irgendwann musst du dich entscheiden, du bist entweder homo oder hetero. Genau. Das wäre sowas.
Jetzt ist es ja so, dass eben Binegativität ja sehr krasse Auswirkungen hat. Also es bleibt ja nicht nur auf dieser Stereotypen-Ebene, sondern das setzt sich ja dann fort pflanzt sich fort in allen möglichen Lebensbereichen. Und ich habe da auch zu dem Thema schon öfters Vorträge gehalten. Ich forsche aber selber nicht dazu. Und mir ist aufgefallen, dass es halt so 5 Bereiche gibt, wo man wirklich feststellen kann, dass bisexuelle Menschen sehr manifest diskriminiert sind. Das eine ist Armut, dann Diskriminierung am Arbeitsplatz, dann der Bereich physische und psychische Gesundheit, dann etwas, was ich als Einsamkeit bezeichnen würde, was auch damit einhergeht, dass sich die Leute dann oft nirgends wirklich zu Hause fühlen, also dass sie einerseits sich in der heterosexuellen Mehrheit sozusagen nicht zu Hause fühlen, aber auch keine Community finden, weil halt sie nicht schwul oder lesbisch sind. Und dann eben so der große Bereich Gewalt und Missbrauch. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass es ganz viele Zahlen, oder ganz viele ist übertrieben, ja, es gibt Zahlen und Statistiken aus dem englischsprachigen Bereich, aber ich habe nichts gefunden aus Deutschland oder Österreich oder überhaupt insgesamt aus dem deutschsprachigen Bereich. Kennst du da irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten aus dem deutschsprachigen Bereich, die Diskriminierung von bisexuellen Personen erforschen?
Also es gibt wirklich keine Zahlen. Es ist ganz bitter. Also es gibt nur eine Studie von Martin Blödel in Österreich, also er ist in Salzburg, der überhaupt zu LGBT-Gesundheit jetzt in Österreich forscht, und der hat sich Suizidalität, also Selbstmord, Neigung sozusagen, angesehen bei LGBT-Personen, glaube ich. Und er hat, soweit ich weiß, herausgefunden, dass es eben bisexuelle Personen und Personen, die sich nicht dezidiert für ein Label entscheiden können, das fand ich auch spannend, eine höhere Selbstmordneigung haben. Aber das ist die einzige österreichische Studie, die ich weiß. Und in Deutschland ist es auch nicht besser. Es gibt zumindest mittlerweile eine schwedische Studie, die sehr spannend ist und die zum Glück sich auch, also das ist eine Statistik, also quantitative Daten, die sich zumindest die unterschiedlichen Untergruppen genauer ansieht. Also die unterscheidet zwischen lesbischen Frauen, bisexuellen Frauen, schwulen Männern und bisexuellen Männern. Und das ist schon einmal sehr viel, weil was sehr oft gemacht wird, ist eben, dass man eben LGB oder LGBT-Personen eine Studie darüber macht und dann aber alle in einen Topf sozusagen schmeißt, beziehungsweise alle Männer und alle Frauen. Und dann kriegt man eben, dann sieht man nicht den Unterschied, den es aber schon macht, ob ich jetzt eine lesbische oder bisexuelle Frau bin. Weil, genau, also das sieht man dann schon, also in Daten zu psychischer Gesundheit zum Beispiel unglaublich große Unterschiede, in Daten zu Gewalt und Missbrauch unglaubliche Unterschiede. Also das ist eben deshalb sehr, sehr wichtig, da wirklich die Gruppen sich nochmal einzeln anzusehen.
So in der öffentlichen Debatte wird, wenn man über LGBT redet, werden meistens schwule Männer gemeint oder manchmal schwule Männer und lesbische Frauen. Und wie du richtig gesagt hast, es werden halt dann Daten einfach zusammengematscht in so einen großen Topf und man kann dann nicht mehr wirklich differenzieren, wer von wovon wie betroffen ist. Und gerade wenn man über so Sachen wie Depressionen oder Suizidalität spricht, also das war ja eine Zeit lang ein ganz, ganz großer Diskurs, als es darum ging, so Suizid von jungen LGBT-Personen zum Beispiel, ja.
Genau,
und insofern ist das ja auch sozusagen eine Verzerrung der Datenlage, wenn eigentlich bisexuelle Menschen viel mehr davon betroffen sind, als zum Beispiel schwule oder lesbische Personen, und dann aber sozusagen zusammengeschmissen werden in der öffentlichen Wahrnehmung mit schwulen und lesbischen Personen, und dann wird sozusagen dieser bisexuelle Anteil total rausgelöscht und man spricht nur mehr von schwulen und lesbischen Personen. Und was dann passiert ist, dass dann die Maßnahmen, die getroffen werden, sich auch wieder an schwule und lesbische Personen richten.
Genau, ja.
Also es ist so eine dreifache Ausblendung, finde ich.
Ja, 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 eben. Und das sieht man halt zum Beispiel auch, sage ich jetzt mal, bei LGBTIQ-Organisationen. Also es ist auch echt super wichtige Arbeit natürlich, und ich bin ja auch dafür, dass ganz viele Aktionen auch gemacht haben für lesbische und schwule Personen unbedingt, aber da gibt es auch so Statistiken, wie viel Geld praktisch in Aktionen für Bisexuelle fließt, und das ist entweder gar nichts oder fast gar nichts. Und interessanterweise sind aber schon sehr viele bisexuelle Personen aktiv in solchen Organisationen. Also in den USA ist es ganz stark, dass eben oft bei ganz, ganz in wichtigen Positionen schon bisexuelle Personen sind, aber dann das Geld geht praktisch dann nur eben in Aktionen für schwule oder lesbische Personen.
Ich stelle mir halt dann auch immer so frech die Frage, hat das vielleicht auch mit Misogynie und Frauenfeindlichkeit zu tun, weil es halt hauptsächlich Frauen sind?
Ja, ja. Kann auf jeden Fall sein. Also zumindest müssen ja auch lesbische Frauen sehr, sehr stark irgendwie dafür kämpfen, dass sie überhaupt sichtbar sind. Das ist ja auch, genau, also es zeigte sich auch an der European Lesbian Konferenz zum Beispiel, dass es dann dass es einfach total wichtig ist, einfach auf das Thema aufmerksam zu machen, dass es, man überhaupt gesehen wird, das ist eigentlich ein ständiger Kampf.
Aber sprechen wir vielleicht mal über diese paar Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, also egal, welche Zahlen es jetzt sind, die du heranziehst, aber welche Unterschiede gibt es denn zwischen, also oder welche von welchen Arten von Diskriminierung sind bisexuelle Personen besonders betroffen? Also was lässt sich da erkennen in den Zahlen, die du hast?
Also was mich eigentlich am meisten immer schockiert hat, war eben gerade das Thema psychische Gesundheit, weil da eben gerade bisexuelle Frauen und bisexuelle Männer ähnlich stark auch betroffen sind, und da gibt's eben, also das ist auch interessant, das sieht man auch in unterschiedlichen Studien kommen im Endeffekt zum selben Schluss, was das wiederum beweist, dass es wohl wirklich so der Fall sein wird, dass ungefähr eben 46% der bisexuellen Frauen und 40% der bisexuellen Männer starke psychische Belastung aussetzt sind oder psychische Störungen haben. Und im Vergleich dazu sind es ungefähr, wenn man es jetzt grob macht, ungefähr 30% lesbische Frauen bzw. 26% schwule Männer. Und heterosexuelle Personen sind es ungefähr 20% Frauen und ungefähr 17% Männer. Also man sieht da eine ganz klare Abstufung. Und ganz, ganz ähnlich sieht man das, also sind jetzt US-amerikanische Daten und die schwedische Studie hat im Endeffekt ziemlich genau dasselbe gefunden. Die haben sich zwar ein bisschen was anderes angeschaut, die haben sich angeschaut, wie viel die Personen, also wie oft sie zur Behandlung gehen für psychische Störungen oder wie viele Visiten sie sozusagen haben oder wer Medikamente nimmt, aber die kommen ungefähr auf ähnliche, also es sind immer bisexuelle Frauen am schlechtesten betroffen sozusagen oder am schlimmsten dran, sage ich jetzt mal, und dann eben homosexuelle Personen und dann heterosexuelle Personen. Genau, und was ganz stark ist, ist eben, also Angststörung ist ein großes, also Depression und Angststörung ist so ein großes Thema bei bisexuellen Personen und ja, also da glaubt es, passt auch die Einsamkeit auch ganz gut dazu, würde ich sagen.
Wie erklärst du dir das, dass bisexuelle Menschen darunter leiden, dass ihre psychische Gesundheit schlechter ist als die anderen Personen und vor allem bisexuelle Frauen offenbar?
Also ich würde sagen, dass eben das, was du angesprochen hast, also eben auch eben das mit der Einsamkeit ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Mhm. Das ist also sowohl im Hetero-Mainstream praktisch, das ist nicht wirklich ein sicherer Ort, man selber zu sein, und aber auch in der LGBTIQ-Community ist man nicht so wirklich willkommen. Also es ist praktisch sozusagen diese doppelte Diskriminierung, dass es praktisch nicht wirklich einen Ort gibt, wo man sich aufgehoben fühlt. Und das, also für eine Person, die praktisch schon ein erhöhtes Level an Stress sozusagen hat, wegen ihrer Identität, wegen ihrem Begehren und so weiter, für die wäre es eben speziell nochmal wichtig, einen Ort zu haben, wo man sich wohlfühlt. Also da gibt es ganz viele Studien drüber, dass eben wie stark sozusagen eine Community das abfangen kann, wenn ich eigentlich ein sehr anstrengendes Leben habe, eben weil ich diskriminiert werde, weil ich marginalisiert werde. Wenn ich aber diese Community nicht habe oder wenn ich jetzt nicht wirklich Leute habe, wo ich mich wohlfühle, dann ja, dann kann ich das praktisch nicht abfangen. Und das ist natürlich, also da haben sehr viele bisexuelle Frauen nicht so viele Möglichkeiten wie lesbische Frauen, die halt einfach wahrscheinlich eher eine Community haben, es verbreiteter ist, ich ähnliche Personen, also Personen, die ähnlich begehren wie ich, eher schneller finde. Genau, weil eben diese Unsichtbarkeit, die macht ja eben auch, dass man nicht Gleichgesinnte findet, ja. Das heißt, also da muss man sich eigentlich nur Österreich oder Wien ansehen. Ich würde sagen, also ich habe eben war sehr stark in queer-feministischen Kreisen unterwegs und in LGBTIQ-Kreisen unterwegs die letzten 20 Jahre. Und es gab einfach nie was für bisexuelle Personen. Zumindest wäre mir nichts aufgefallen und in meiner Recherche konnte ich auch wirklich nichts finden, außer irgendwie eine Gruppe, von der niemand was wusste, die sich mal in der Courage getroffen hat. Ja, wirklich. Da war ich auch so, ah ja, okay.
Finde ich auch nicht.
Genau, von der habe ich natürlich nicht gehört. Aber das war das Einzige, was mir durch die Finger gegangen ist, ja. Und neben all diesen Angeboten, die es sonst gibt. Und vor 4 Jahren haben sich dann zeitgleich zwei Gruppen gegründet, die speziell ihr Angebot sozusagen an bisexuelle Personen richten. Aber das ist halt unglaublich spät. Ja. Also das war erst vor 4 Jahren. Und das war einfach, weil bei einem queer-feministischen Festival, eine Person auf den Gedanken kam, wir könnten doch mal was zu Bi-Aktivismus machen. Und dann gab es halt den Workshop und dann waren ganz viele Frauen, Trans, Interpersonen dort und alle waren total erstaunt, dass wir so viele sind, konnten es kaum fassen, ja, dass wir, jede Person dachte sich so, naja, da werde ich halt wahrscheinlich, ich und die Workshop-Leiterin werden da sitzen, und dann waren wir halt 25 Leute und alle waren total aufgeregt und wollten unbedingt sofort eine Gruppe gründen, aber nur um zu sagen, also es hat unglaublich lange gedauert, selbst in einem Kreis, in einer Szene, wo sehr viel politischer Aktivismus und Queer-Aktivismus und so weiter da ist, hat es unfassbar lange gedauert, bis sich so eine Gruppe formiert hat.
Mhm. Und welche Gruppen sind das? Magst du den Namen vielleicht sagen, damit die Leute, die zuhören, das auch finden?
Ja, klar. Und zwar die Gruppe, von der ich jetzt gesprochen habe, das sind die No Monos von Non-Monosexual Identities, also monosexuell habe ich ja schon erwähnt, monosexuell ist praktisch entweder homo oder hetero, non-monosexual ist praktisch alles, was nicht homo oder heterosexuell ist, und genau, das war eben der Gruppe auch wichtig, das so einen ganz, ganz weiten Begriff zu finden, weil viele ja mit dem Begriff bisexuell nichts anfangen können, andere mit pansexuell nicht, genau, ja. Die Gruppe ist auch auf Facebook aktiv und genau, man muss sich aber einladen lassen. Es ist nicht eine offene Gruppe. Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, man müsste da praktisch einfach ein E-Mail sozusagen an eine Person schreiben oder an die Gruppe schreiben und dann wird man auch ohne größeren Schwierigkeiten aufgenommen in die Gruppe. Die zweite Gruppe heißt Visibility und das ist inzwischen auch ein Verein und der heißt Visibility Austria. Die findet man online auch, es gibt auch eine Homepage dazu, dann gibt es auch eine Facebook-Gruppe und beide Gruppen, also sowohl die Nomonos als Visibility treffen sich einmal im Monat und genau, Visibility trifft sich eben auch und kann man. Ich glaube, es gibt eine Seite, ist öffentlich auf Facebook, die würde man finden und dann kann man eben anfragen, dass man in die geschlossene Gruppe aufgenommen wird. Mhm. Genau, und trifft sich auch, also eben einmal im Monat und hat so Stammtischcharakter. Genau, es kommt einfach hin, tauscht sich aus, weil in Visibility gibt es auch teilweise Themen sozusagen, denen man sich widmet. Und ja, also ich kann es sehr empfehlen, es ist eigentlich sehr nett und sind sehr offene Gruppen, die auch erstaunlich divers sind. Das fand ich immer sehr schön. Mhm, das ist einfach auch eine große Diversität innerhalb der Gruppe eigentlich ist, was man sonst oft nicht so kennt, wenn man eher so in der queeren Szene unterwegs
ja,
ist.
Ja, ja, ja. Es gibt ja auch so diesen Begriff vom Minority Stress. Das ist mir noch eingefallen zu dem, was du gesagt hast, mhm. Wo man dann immer davon ausgeht, dass der bisexuelle Menschen zumindest doppelt davon betroffen sind, weil sie einerseits natürlich von Homophobie oder Homonegativität betroffen sind, weil sie ja nicht heterosexuell sind und andererseits aber auch so von dieser Binegativität. Und zwar in beiden Gruppen. Und dann aber, ich glaube, Frauen sind dann wahrscheinlich noch zusätzlich von Sexismus und Misogynie betroffen. Also ist es, glaube ich, genau. Ja. Was ich dann immer, und das hängt auch mit dem Thema psychische Gesundheit zusammen, das du vorher angesprochen hast, was ich immer ganz besonders schockierend fand, waren diese enormen Zahlen an Gewalt, denen vor allem bisexuelle Frauen ausgesetzt sind.
Ja, das ist genau das Zweite, was so schockierend ist. Ne? Genau. Das ist echt, will man fast nicht glauben.
Genau, es ist nämlich jedes Mal, wenn ich diese Zahlen anschaue, wenn ich irgendwie einen Vortrag oder so dazu vorbereite, dann sitze ich immer davor und ich glaube es nicht. Und ich muss es dann immer 5-mal checken und es ist aber so.
Ja, voll. Ich habe mal da hat so einen Überblicksartikel geschrieben für Robin Ox Journal bei Sexual Women Quarterly. Mhm. Und da musste ich diese Studie zusammenfassen und ich hatte echt ein Trigger Warning am Anfang meines Textes geschrieben, weil ich mir dachte, das ist so schlimm.
Ja.
Ja, eben genau. Dass eben praktisch, also was die Studie im Endeffekt sagt, ist, also ich würde es jetzt mal zusammenfassen, dass bisexuelle Frauen eigentlich von jeglicher Form von Gewalt ungefähr doppelt so stark betroffen sind als heterosexuelle Frauen. Mhm. Das habe ich mir nämlich nochmal angeschaut. Mhm. Und also zum Beispiel Vergewaltigung war 46% bisexueller Frauen.
Das ist unglaublich, das ist fast die Hälfte.
Wow. Das ist so schlimm. Ja. Und alle anderen Formen von Gewalt 75%, das fand ich auch richtig krass. Mhm. Genau, und dann eben lesbische und heterosexuelle Frauen sind ähnlich, beziehungsweise teilweise sind lesbische Frauen ein bisschen weniger, was ja damit zu tun hat, dass eben die Gewalt sehr oft von Männern ausgeht. Mhm. Also es wird auch in dieser Studie, diese US-amerikanische Studie, darauf hingewiesen. Mhm. Und was ich jetzt auch gesehen habe, eben diese schwedische Studie sagt auch, dass einfach bisexuelle Frauen am stärksten von diesen drei Personengruppen sozusagen am stärksten Erfahrungen mit Missbrauch und Androhung von Gewalt haben. Also das lässt sich, ist wohl auch reproduziert worden sozusagen. Aber ja, das ist richtig krass. Mhm.
Also ich habe da, es gibt ja, also ich meine, wir haben diese Zahlen, ja, die total schockierend sind, aber es gibt ja eigentlich da keine qualitativen Studien oder so dazu. Nicht wirklich. Mhm. Und ich habe da einen, also das war ein Blogartikel von einer bisexuellen Frau mal gelesen, die auch eben sexuelle Gewalt in ihrer Beziehung mit einem Mann erlebt hat. Und die hat dann gemeint, dass die Gewalt, die sie erlebt hat, direkt einfach auch in Zusammenhang gestanden ist mit so binegativen Stereotypen. So nach dem Motto, eine bisexuelle Frau ist sowieso total, wie sagt man auf Deutsch, promiscuous, also so wie ist das deutsche Wort? Promisk? Ist das deutsche Wort?
Ja.
Ja, ich glaube. Und schon, steht ja sozusagen immer zur Verfügung und deshalb hatte quasi ein Recht, auch sexuell auf sie zuzugreifen. Und die hat dann halt gemeint, dass sie glaubt, dass halt ganz viel von dieser sexuellen Gewalt, die bisexuelle Frauen ausgesetzt sind, wirklich auch direkt mit so binegativen Ideen in Zusammenhang steht.
Ja, also ich glaube das auch. Also ich glaube, es ist eben einerseits eben diese Hypersexualisierung sozusagen, wo es dann so, ja, ich habe da eh Anrecht drauf und so, du, also ich sag's jetzt ganz arg, du bist eh eine Schlampe, also ganz stelle ich mir das vor, ja. Und das Zweite ist eben gerade dieses, also eben diese Einsamkeit oder dieses, ich habe keine Community, ich habe vielleicht wenig Freundinnen, die mich wirklich verstehen. Mhm. Und dann, das schwächt ja praktisch auch wiederum meine Position in der Beziehung, innerhalb der Beziehung.
Ja.
Und das ist immer schlecht. Ja, also einfach eine, wenn es dann krasses Machtgefälle gibt, dann ist man einfach viel mehr ausgeliefert und Gewalt, teilweise wahrscheinlich. Also das sind, glaube ich, echt einfach beide Sachen, ja.
Mhm. Besonders krass ist auch so die Anzahl an bisexuellen Frauen, die in Beziehungen man sagt immer häusliche Gewalt, das ist ein Wort, das ich nicht so gern mag, also von Intimate Partner Violence, heißt es auf Englisch, betroffen sind. Vor allem in Beziehungen mit Männern. Und das ist jetzt wieder so ein Celebrity-Fall, aber ich fand das interessant, weil man da auch wieder sehr viel ablesen kann. War vor, ich weiß nicht, 3 Jahren, Amber Heard. Also, da war es so, dass die ja mit Johnny Depp verheiratet war. Und Johnny Depp hat sie geschlagen, wiederholt Gewalt auf sie ausgeübt. Und sie hat das ja sogar fotografiert und sie hat das sogar mitgefilmt und dann veröffentlicht. Und es ist so, dass sie aber dann öffentlich von vielen Boulevardmedien sehr lächerlich gemacht wurde damit und ihr nicht geglaubt wurde und man dann gesagt hat, ja, sie ist nur so ein Golddigger, sie will nur sein Geld und keine Ahnung. Was dann aber bei ihr noch dazugekommen ist, war dieses extrem binegative Element und da gab es dann sogar so ein TV-Interview, ich glaube in Australien oder so ein TV-Moderator, der dann gemeint hat, ja, es ist halt sozusagen, Johnny Depp hätte niemals eine bisexuelle Frau heiraten sollen. Wo er dann das Ganze komplett umgedreht hat und dann gesagt hat, es ist ja klar, dass er sowas macht. Also das war implizit natürlich, es ist klar, dass er sowas macht, weil er so eifersüchtig war, weil sie bisexuell ist.
Auch ihre beste
Freundin, genau. Und das geht ja gar nicht
das
anders.
Das war ja überhaupt noch das Beste, ja.
Genau.
Das ist praktisch dann ihre beste Freundin, die ja, Tyler Wright ist, glaube ich, also sehr gut, sehr wichtige Person für sie und dann wurde gesagt, ja, ist ja halt einfach nur eifersüchtig, dass sie praktisch was mit der Person haben könnte, weil sie könnte theoretisch mit jeder Person was haben.
Ja.
Genau, das fand ich auch unfassbar, was da abgelaufen ist. Ne? Die hat ja echt, also nach außen, theoretisch hat sie alles so richtig gemacht, wie man es machen soll und ist wirklich so dafür
gebasht worden.
Gebasht worden, glaube ich. Ja.
Und sie hatte wirklich halt einfach den Beweis, also sie hat es fotografiert, sie hat es mitgefilmt. Und was ich halt ganz besonders arg fand, ist, dass er dann für viele irgendwie so zum Opfer stilisiert wurde. Also dass er sozusagen Opfer ihrer Bisexualität wurde und dann halt einfach aus Eifersucht natürlich zugeschlagen hat, weil wie soll er auch anders? Ja? Das fand ich ganz besonders schlimm. Und ich habe dann eigentlich aufgrund dieses Falls mich mit der Statistik beschäftigt und habe dann gesehen, dass sie halt eine von ganz vielen ist. Ja. Und das ist das Erschreckende.
Ja.
Also ich habe da eine Statistik, die werde ich dann auch in die Shownotes tun, die sagt, dass 61% der bisexuellen Frauen in Intimbeziehungen Gewalt erfahren hat. Das ist unglaublich viel, ja. Im Vergleich zu 35% heterosexuelle Frauen, was immer noch viel zu viel ist, aber trotzdem, es ist halt das Doppelte fast.
Ja, eben. Das ist schon echt krass, ne?
Ja, es ist, also wie gesagt, also jedes Mal, wenn ich diese Zahlen lese, glaube ich sie nicht, obwohl ich sie schon sehr oft gelesen habe. Ein Thema, das du angesprochen hast, in Bezug darauf, wie auch bisexuelle Männer und Frauen vielleicht auch unterschiedlich von Bi-Negativität betroffen sind, war das Thema Hypersexualisierung. Das ist ja auch was ganz stark popkulturell auch vermittelt wird. Also so dieses I kissed a girl, diese Geschichte. Hast du da auch dazu geforscht oder was ist also deine Position dazu? Was, ja.
Ja, also ich glaube, das ist ernsthaft was einfach also Gender unterschiedlich trifft, eben Hypersexualisierung, und das ist einfach klar. Also in der Popkultur gibt's halt viel öfter den Male Gaze, sagen wir jetzt mal, als wie in den anderen Gaze. Und das ist auch irgendwie so mit der Grund, warum Bisexualität, sagen wir jetzt mal, Frauen eher verziehen wird, unter Anführungszeichen, ne, weil so Männer sich denken, na ja, also zwei Frauen, das schaue ich mir schon mal gern an, da darf meine Freundin vielleicht ruhig ein bisschen bisexuell sein, und dann wird von Frauen immer eher angenommen, es ist eh alle bi sozusagen, im Gegensatz zu Männern, wo bisexuelle Männer halt einfach sehr, sehr noch viel unsichtbarer sind als bisexuelle Frauen, und bei Männern immer eher angenommen wird, na, da traut sich einfach nicht, sich als schwul zu outen, und deshalb sagt er halt, er ist bi. Also was ich jetzt selber in meiner Forschung habe ich das auch sehr, war das auch sehr stark präsent, einfach diese Hypersexualisierung oder so dieses, auch so stark dieses, naja, meine Beziehungen mit Frauen wurden, also ich habe Interviews vor allem mit Frauen standen geführt, und die meinten halt, ihre Beziehungen wurden einfach nicht ernst genommen, vor allem auch von anderen lesbischen Frauen nicht.
Ja.
Also es war so, naja, ich war halt dann immer die Hete, die halt einmal mit einer Frau zusammen war, so. Und auch während die in Beziehungen waren, wurde das nicht ernst genommen und so, naja, ich hatte halt auch, weil die wussten halt auch irgendwie, dass ich mit unterschiedlichen Geschlechtern zusammen war, und ich war halt sehr freizügig mit dem, was ich erzählt habe, und deshalb wurden meine Beziehungen, das wurde nicht ernst genommen. Und auch so eine Hypersexualisierung und so eine Zuschreibung von Promiskuität und sehr starke Sexualisierung von außen, und dann heißt es aber auch, das, was du hast mit Leuten, das ist halt auch nicht anzunehmen.
Mhm. Was ich ganz besonders interessant finde immer, ist, dass dann in beiden Fällen, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen, davon ausgegangen wird, dass sie eigentlich in ihrer Sexualität auf Männer gerichtet sind.
Ja.
Also bei Männern ist es immer dieses, naja, er hat sich halt noch nicht getraut zu sagen, dass er eigentlich schwul ist. Und bei Frauen ist es halt so, sie ist eigentlich heterosexuell, aber sie probiert halt ein bisschen herum, oder sie macht es halt für ihren Freund. So.
Genau, ja, ja, eben.
Also das ist, finde ich, auch so eine interessante Intersektion zwischen so Sexismus und Monosexismus oder Sexismus und Binegativität.
Ja.
Wir haben ja schon kurz das Thema Monogamie angesprochen und dass bisexuellen Menschen immer unter Anführungszeichen vorgeworfen wird, dass sie nicht monogam leben könnten oder dass sie nie monogam leben, als wäre Monogamie was moralisch Höherstehendes. Du hast ja auch dazu geforscht, zu dem Thema. Und ich habe da einen Artikel vor mir liegen zum Thema, also der heißt I think that I'm not a relationship person. Bisexual women's accounts of internalized binegativity in non-monogamous relationship narratives.
Ja.
Und worum ging's da? Was hast du da rausgefunden?
Ja, also mir ist, was mir aufgefallen ist, ist, dass über Bisexualität ist in US-amerikanischen und im angloamerikanischen Raum schon sehr viel geforscht worden, aber es ist erstaunlich wenig geschrieben worden über dieses Stereotyp der Untreue, so, ja. Also das ist so ein bisschen so ein heißes Eisen, darf man da, wie kann man darüber schreiben, ohne dass man das praktisch reproduziert, dieses Stereotyp? Und das hat mich dann interessiert, sozusagen herauszufinden, wie die Personen, also wie meine die Teilnehmerinnen meiner Studie sozusagen über Bisexualität und Nicht-Monogamie denken. Und wie sie das selber framen, sozusagen.
Und mit Stereotyp der Untreue meinst du diese Idee, dass bisexuelle Menschen nicht treu sein können?
Ja, genau. Und das ist eines der häufigsten oder eines der größten Stereotype. Und ich habe einfach gemerkt, dass das schon immer wieder so, also meine Frage war sozusagen, es gibt ja, also Binegativität kann ich ja von anderen erfahren, aber ich kann es ja auch internalisieren. Ja? Also wie ich praktisch jede Form von Diskriminierung internalisiert haben kann, kann ich das natürlich mit Binegativität auch. Und ich wollte praktisch der Frage nachgehen, kann es auch eigentlich ein internalisiertes Stereotyp sein, oh je, ja, ich bin einfach echt nicht gut in Beziehungen, wie eine Person eben sagt, I'm not really a relationship person. Und in dem Fall war es halt total interessant, weil die Person ständig in langen Beziehungen war. Also wirklich, also ich habe die Interviews, die ich geführt habe, waren so beziehungsbiografische Interviews. Und da habe ich sowas gefragt wie, ja, wie kam es dazu, dass du mit unterschiedlichen Geschlechtern zusammen warst? Erzähl mir alles, was du mir erzählen willst, ungefähr. Und die, meistens fangen die Personen dann ganz, ganz an mit ganz, ich war damals 12 Jahre alt, so ungefähr, ja, und erzählen dann ihre ganze Beziehungsbiografie, und es ist unglaublich schön eigentlich, dass einem das so anvertraut wird, und das heißt, ich wusste praktisch ihre ganze Beziehungsbiografie, und dass sie immer sehr, also immer 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre mit unterschiedlichen Personen zusammen war, und ihr Schluss, also ihr Resümee von ihrem Beziehungsleben war, ich bin nicht wirklich eine Beziehungsperson. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Ja, ja. Genau, und das wäre halt eben auch eigentlich, könnte man auch interpretieren als, ist eigentlich ein internalisiertes Stereotyp, dass eben bisexuelle Personen nicht gute Beziehungen sind. Mhm. Das ist praktisch auch sowas, was vielen vorgeworfen wird. Naja, du wirst halt nur so rumprobieren, ne?
Und wie hat sie die Person dann diesen Widerspruch sich selbst erklärt, dass sie die ganze Zeit in langen Beziehungen ist, aber gleichzeitig glaubt, nicht in Beziehungen sein zu können?
Ja, weiß sie schon. Es gab schon so eben so Momente der Untreue ganz einfach, und das war für sie unglaublich schwierig. Und sie meinte praktisch dadurch, dass sie halt schon immer mal wieder untreu war, ist sie eigentlich keine Beziehungsperson. So. Mhm. Und die Narrative sozusagen in meinem Artikel ist, also es gibt unterschiedliche Formen von Nicht-Monogamie natürlich, also Nicht-Monogamie, die nicht vereinbart ist, also sowas wie Betrügen, und dann gibt es eben vereinbarte Formen von Nicht-Monogamie, also bis zur Polyamorie alles, und da sieht man eben, es ist ganz interessant, wie dann eben unterschiedliche Teilnehmerinnen praktisch damit umgegangen sind, wie mit ihrem Begehren sozusagen, und wie sie das vereinbaren oder nicht, oder genau, und und in ihrem Fall war das einfach sehr, ich fand es wirklich ganz krass, weil es ein sehr starkes Moment, also auch so sehr starke binegative Zuschreibungen einfach gab von ihrer Ex-Freundin sozusagen, die waren nicht mehr zusammen. Also das ist derselbe Fall sozusagen, wo sie gesagt hat, ich bin heterosexuell, obwohl sie 5 Jahre mit ihrer Ex-Freundin zusammen war, und das war die wichtigste Beziehung ihres Lebens bisher. Das fand sie total wichtig, und ihre Ex-Freundin hat aber immer gesagt, ach, ich verstehe das gar nicht, warum du überhaupt auf mich stehst, weil sie vorher nur mit Männern zusammen war. Also, wie kannst du überhaupt mich begehren? Und du wirst mich sicher mal betrügen, und wenn du mich betrügst, wird es sicher ein Mann sein. Und das hat ihre Ex-Freundin ständig wiederholt. Yeah. Ja. Und irgendwann einmal ist das in der Tat dann wirklich passiert, und das konnte ihr dann nicht verziehen werden. Also das war dann das Ende sozusagen der Beziehung, und sie hat sich unglaublich schlecht gefühlt. Also das Interview hatte ich geführt 2 Jahre nach dem Beziehungsende, und in diesen 2 Jahren hat sie sich ständig Vorwürfe gemacht, und ist auch, die hat einen gemeinsamen queeren Freundeskreis, und sie ist praktisch nie mehr wieder in diesen Freundeskreis gegangen. Die hat sämtliche Freundinnen, die sie durch ihre Ex sozusagen hatte, verloren. Und ist auch nicht mehr fortgegangen in die queerfeministische Szene. Weil das für sie so schwierig war, dass sie das praktisch, dieses Stereotyp sozusagen auch noch, dass sich das bewahrheitet hat.
Ja. Genau. Es ist total interessant, dass manche Personen, dass Bisexualität an und für sich für manche Personen offenbar wirklich eine Denkunmöglichkeit ist.
Ja.
Also es kann gar nicht sein, dass du eine Frau begehrst, wenn du davor einen Mann begehrt hast. Das finde ich sehr, sehr, also schockierend, aber auch faszinierend.
Ja, das ist einem auch schwer zu verstehen, wenn man das selber, also ich würde es ja immer umgekehrt nicht verstehen, aber ja.
Genau, ja.
So, why would you make a difference?
Hattest du in deiner Forschung den Eindruck, dass, wie du es benannt hast, konsensuelle Nicht-Monogamie oder auch nicht konsensuelle Nicht-Monogamie etwas ist, was bei bisexuellen Menschen öfter vorkommt?
Also ich würde jetzt sagen, es war schon ein Thema, das sehr oft vorgekommen ist, aber ich muss halt, also sehr viele Personen, die ich interviewt habe, sind halt auch in einer gewissen Szene unterwegs, wo es einfach schon sehr üblich ist, nicht monogam zu leben.
Ja.
Und das heißt, also das kann man auf keinen Fall verallgemeinern, würde ich jetzt mal sagen, sondern das ist halt auch in dem Kontext und in der Zeit zu sehen, wo es einfach auch, sage ich jetzt mal, vielleicht in der queerfeministischen Szene auch üblicher war, konsensuell nicht monogam zu leben oder das auszuprobieren oder wie auch immer. Und das sind ja halt auch immer, also eine Beziehungsbiografie, die sind ja unterschiedlich alt, zwischen 19 und über 50, Und in dem Leben passiert ja schon auch einiges. Also wenn ich jetzt irgendwie Mitte 30 bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht mal nicht treu war, obwohl man das wollte, größer, wie wenn ich jetzt eine Person fragt, die jünger ist.
Ja, klar.
Jetzt mal, ja? Und in einem ovalen Umfeld und so weiter. Aber man kann es jetzt, also ich würde das, kann es auf keinen Fall verallgemeinern, dass jetzt irgendwie bisexuelle Personen eher nicht monogam leben.
Ja, ich frage deshalb, weil also ich bin davon ausgegangen, dass es nicht wirklich einen Unterschied macht und dass es wirklich einfach ein Klischee ist, aber meine Frage war halt eben, weil du konkret zu dem Thema halt eben geforscht hast, warum du diese zwei Themen sozusagen zusammen gedacht hast, das war so die Frage, die ich hatte.
Na, das war ganz einfach, weil es mich interessiert hat, also weil ich das so ein sowohl ein heikles Thema, aber auch ein spannendes Thema fand und das zu bearbeiten. Mhm. Und deshalb habe ich diesen Aspekt jetzt so rausgegriffen. Ja, aber ich hätte gleich gut drüber schreiben können über Romantisierung von Zweierbeziehungen. Also schreibe ich vielleicht eh noch, das ist Paper.
Sehr gut.
Über Romantisierung von Zweierbeziehungen. Das war auch sehr stark vertreten, nämlich. Das wäre dann so der Counterpart sozusagen.
Genau. Ich merke gerade, dass man eigentlich einen eigenen Podcast zu dem Thema machen sollte. Das ist total spannend. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Ich glaube, was mir wichtig ist, ist einfach, also mir ist auch Biaktivismus total wichtig und mir ist einfach prinzipiell wichtig, dass, dass Personen, Menschen eben erkennen, dass es ein wichtiges Thema ist, dass man das nicht so abtun soll und dass es zu respektieren ist, also dass eine Selbstbezeichnung zu respektieren ist und das finde ich total wichtig. Und was mir auch am Herzen liegt, ist, dass bisexuell als Label nicht heißen muss, Männer und Frauen begehren, also dass es nicht ein trans-exklusives Label ist, so, ja, weil da wird sehr oft so so ein Riesengraben aufgetan zwischen bisexuell und pansexuell, also pansexuell der neue Holy Grail, sozusagen der Heilige Gral wäre und jetzt nennen wir uns alle pansexuell, weil dann haben wir endlich dieses komische Label irgendwie nicht mehr und das finde ich aber problematisch. Also da bin ich eher für eine Reanimierung oder sozusagen Besetzung des Labels bisexuell, das ja schon seit also sehr, sehr langer Zeit im Bi-Aktivismus als nicht binär gedacht wird, sondern im Sinne von mehr als ein Geschlecht begehren. Und das ist mir sehr wichtig. Also, dass man einfach das, wie auch immer sich eine Person bezeichnet, das muss okay sein, das ist eine Selbstbezeichnung und finde ich dann eher problematisch, wenn Leute von außen kommen und sagen, du sagst, du bist bisexuell, das ist total uncool und transphob und ich weiß nicht was. Und da, genau, das ist mir sehr wichtig, dass es einfach mehr Bewusstsein gibt in der Hinsicht.
Das ist ja auch interessant, dass dieser Vorwurf, dass man damit eine Binarität festschreibt in Bezug auf Geschlecht, auch wieder nur bisexuelle Menschen trifft und dass man das ja eigentlich homosexuellen und heterosexuellen Menschen genauso vorwerfen könnte.
Genau, da also aber nicht ich glaube nicht, dass schwule Menschen so oft gefragt werden, stehst du auch auf Transmänner, so, ja?
Ja,
also,
genau. Ja.
Aber bisexuellen Personen wird sehr oft werden sehr oft gefragt, ob sie trans-inclusive sind. Und ich meine, im Endeffekt, wer nicht trans-inclusive ist, wenn nicht bisexuell wäre, dann, ja? Also wenn ich jetzt auf mehrere Gender stehe, dann ist es eigentlich viel logischer, dass ich trans-Interpersonen auch super finde. Also jetzt in meiner Logik, aber ja. Genau, und ich kann da eben auch noch sehr empfehlen, das Buch von Shiri Eisner, vielleicht wolltest du das eh auch erwähnen.
Ich liebe dieses Buch, aber sag gern den Titel.
Ja. Also Shiri ist meine große Heroin sozusagen, Robin Ochs und Shiri Eisner.
Eisner für mich
ist
auch.
Eine israelische Aktivistin, Transfrau und Biaktivistin und die hat das Buch By Notes for a Bisexual Revolution geschrieben, 2013. Und es ist wirklich unglaublich gut geschrieben, ist auch sehr theoretisch und sie nimmt das alles, analysiert das alles unglaublich gut und es ist auch ein recht guter Forschungsstand von dem, also was sie alles für Studien erwähnt, sehr, sehr empfehlenswert.
Ich werde das auch in die Shownotes reintun, damit die Leute dann den Titel auch sehen.
Genau, nee, das ist echt, also das ist ein Eye-Opener.
Genau,
also, zu mir sind schon viele Leute gekommen, weil ich ständig sage, lies dieses Buch, lies dieses Buch. Und Leute danach zu mir kommen, jetzt verstehe ich das endlich und bla. Und das ist für Beispiel so viel für mich geändert, ja.
Ja, es war für mich auch ein ganz wichtiges Buch. Ich finde die Frau auch großartig. Und Robin Ox ebenso, ja. Aber ich finde, bei Shiri Eisen hat man wirklich so dieses eine Buch, auf das man alle verweisen kann. So.
Das ist super. Und es ist wirklich auch, von der wissenschaftlichen Literatur, die sie zitiert, das war damals wirklich der Goldstandard sozusagen, was sie da alles erwähnt hat. Und das finde ich, das ist schon super.
Wenn Leute dich oder deine Forschung im Internet finden wollen, wo können sie da hingehen?
Am besten ist einfach meinen Namen, Renate Baumgartner, und dann vielleicht noch Bisexualität oder Uni Tübingen irgendwie eingeben. Und ich habe eine Homepage auf der Uni Tübingen, wo irgendwie sämtliche Forschung entweder zum Draufklicken einfach da ist oder sonst sehr gerne mich einfach anschreiben. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und ich mache auch Empowerment-Workshops zum Beispiel. Das finde ich auch super.
Wann machst du deinen nächsten? Gibt es irgendwelche Termine, die du ankündigen möchtest?
Noch keine Termine, aber ich wollte eigentlich eben mit einer Freundin wieder einen Workshop in Wien machen. Ja, aber cool. Nachdem ich jetzt nicht mehr da bin.
Ja, dann komm doch besuchen.
Genau, ich kann besuchen und dann mache ich wieder mal einen Workshop.
Ja, und dann kündigen wir das auch hier an.
Ja, sehr gerne.
Ja, besten Dank. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und schön, dass du dem Thema deine Stimme auch gibst.
Ja, sehr gerne. Mit Leidenschaft.
Ja.
Vielen lieben Dank an Renate für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter findet ihr, wie gesagt, unter großetöchter.podbean.com, wo ihr den Podcast auch unterstützen könnt. Ich würde mich außerdem sehr darüber freuen, wenn ihr euren Freundinnen, eurer Familie darüber erzählt oder den Podcast auf Social Media teilt. Ich meine, wir alle brauchen mehr Feminismus in unserem Leben und das ist eine sehr einfache Möglichkeit, mehr Feminismus ins Leben eurer Angehörigen zu bringen. Wenn ihr Anmerkungen habt oder Kritik oder auch Gast sein wollt, dann könnt ihr mich erreichen, indem ihr mir über Facebook eine Message schreibt. Noch besser ist, wenn ihr mir ein E-Mail schreibt, und zwar großetöchterpodcast@gmail.com und Große Töchter wie immer mit 2 S und OE. Große Töchter ist außerdem auf Instagram, und zwar unter großetöchterpod, und ich bin auf Twitter @FrauFrasel. Also nicht vergessen, Podcast abonnieren, Newsletter abonnieren und nicht kleinkriegen lassen. Bis zum nächsten Mal.